Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Schlaf. Unser Titel heißt Besser schlafen, was wirklich für gesunden und erholsamen Schlaf sorgt. Wie immer haben wir einen Experten geladen, Dr. Med Martin Schlott. Wir haben ihn bei einer Biohacking-Konferenz in Berlin getroffen und durften auch Teil einer Atemtechnik sein. Also wir sind sozusagen in eine Masterclass bei ihm rein. Und ich muss sagen, mir ist es ziemlich schwer gefallen, auf dieser Konferenz mich darauf einzulassen. Aber bin jetzt auch offen für seine Expertise. Er ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Schlafcoach. Er verbindet medizinisches Wissen mit bewährten Mentaltechniken, da er langjährige Erfahrung hat im Bereich Hypnose und Veränderungsprozesse. Martin, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht hast du noch ein paar Worte über dich selbst.
Ja, Mensch, hallo, schönen guten Nachmittag oder guten Tag an alle, die es vielleicht auch morgens hören. Und ja, Mensch, auf jeden Fall schön, dass ihr mich in Berlin gesehen habt. Das war eine ziemlich coole Veranstaltung damals. Der Raum ist ja fast auseinandergebrochen, da waren ja irgendwie echt viele Leute drin.
Genau so war's.
Ja, genau. Was soll ich zu mir erzählen? Ja, ich mache seit fast 20 Jahren diesen Job als Chefarzt für Anästhesie und über 30 Jahre Narkose und bin aber irgendwie über einen ganz anderen Weg eigentlich im Schlafcoaching gelandet und dachte irgendwie, wie cool ist es eigentlich, aber zu gucken, wie können wir denn natürlich gut schlafen, weil logischerweise Narkosen gelingen immer mit dem, was uns da die Pharmaindustrie so zur Verfügung stellt, aber richtig natürlich gut schlafen ist für manche Menschen tatsächlich eine Herausforderung. Und ich bin schon seit vielen Jahren, weil mich einfach dieses ganze Thema High Performance interessiert, weil wir natürlich auch in der Anästhesie in einem absoluten High Performance Bereich sind. Und diesem OP-Bereich und so interessiert mich einfach, wie können wir Leistung gut bringen. Und da spielt Schlaf halt einfach eine ganz, ganz große Rolle und natürlich auch möglichst ohne irgendwelche Schlafmittel. Und viele Menschen gerade, die so richtig unter Druck stehen, die haben damit tatsächlich irgendwie echt ein Problem. Und da so ein paar Schlüssel zu finden, zu zeigen, das ist echt wahnsinnig erfüllend. Weil wenn Menschen wieder gut schlafen, dann berichten die echt, ich bin wieder ich selbst. Was gibt es Schöneres, als das von sich sagen zu können?
Da kann ich auch ein Lied davon singen. Es gibt ja unterschiedliche Problematiken in Bezug auf Schlaf. Wir verbringen ja ungefähr so ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen. Was passiert?
Ich würde eher sagen im Bett.
Ja, vermutlich. Da macht schon mal das Bett auf jeden Fall die Qualität den Unterschied. Ja, was passiert jetzt eigentlich während dieser Zeit in unserem Körper? Und warum ist Schlaf für unsere Regeneration und Gesundheit so wichtig? Was würdest du sagen, so als Arzt?
Naja, früher war wirklich der Gedanke so nach dem Motto, 4-5 Stunden müssen schlafen. Das ist eigentlich nur Zeit, die wir rumliegen. Und natürlich ist es eine hochaktive Zeit, von der wir einfach nur überhaupt nichts mitkriegen, weil wir halt schlafen. Und letztendlich versucht das immer so einfach wie möglich zu machen. In meiner Welt ist der Schlaf dafür da, sozusagen den vorangegangenen Tag zu verarbeiten und unseren Körper auf den neuen Tag vorzubereiten. Und damit passiert halt ganz, ganz viel, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf mentaler Ebene. Ja? Und letztendlich sorgt Schlaf dafür, dass unser Immunsystem reguliert wird, unser Immunsystem gestärkt wird, unsere Hormone reguliert werden, unser Nervensystem, unser Gehirn nachts sich erholen kann. Auf der anderen Seite kann man halt mit vielen Studien nachweisen, zu wenig Schlaf führt dazu, dass wir anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden, dass unser Immunsystem geschwächt ist, wir anfälliger für Infekte sind, aber auch leider für Tumorerkrankungen. Kann man mittlerweile ganz gut rausarbeiten. Wie gesagt, die Auswirkungen auf Hormonsysteme haben eine ganze Menge Effekte, können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen tiefer eintauchen. Und natürlich für unsere psychische Gesundheit ist es immens wichtig, Depression, Burnout und so weiter. Wenn wir chronisch wenig schlafen, dann sind wir da viel anfälliger dafür. Angsterkrankungen, also alles, was auf der Psyche stattfindet und so diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und so weiter, die haben bei vielen Menschen auch eine Historie von schlechtem Schlaf in sich. Ne? Also insofern sind das eine ganze Menge Effekte und sehr, sag ich mal, auf diese mentalen Effekte, letztendlich werden unsere Emotionen im Schlaf verarbeitet. Alles das, was wir heute erleben an positiven, negativen Dingen, wird halt verarbeitet, sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder in unserer bestmöglichen Verfassung selbstbewusst, souverän an den Start gehen können, was sich wiederum dann auf die Interaktion mit anderen Menschen irgendwie auch sehr, sehr stark auswirkt. Wie fühlen wir uns selber in unserer Haut, aber wie fühlen wir uns auch im Umgang mit anderen Menschen? Und das hört sich erstmal so ein bisschen nach, naja, weichen Faktoren an. Aber letztendlich, wenn wir überlegen, gerade so im Business-Kontext, kann man halt ganz gut zeigen, dass wenn Menschen schlecht schlafen, dann sind die Leistungen schlechter, dann brauchen sie länger für Sachen, sind sie öfter krank, fallen aus Und das wirkt, wir kommunizieren schlechter, wir sind weniger empathisch und es wirkt sich direkt auch auf Kundenkontakte aus, auf Kontakte vorgesetzter Mitarbeiter und so weiter und so fort.
Jetzt sprechen wir direkt den Elefanten im Raum an. 8 Stunden Schlaf. Man sagt immer, das ist ja ganz berühmt und das ist ganz wichtig. Was würdest du sagen? 8 Stunden ist definitiv so ungefähr die Zeit, die man schlafen sollte? Oder ist jetzt so Schlafqualität und individuelle Bedürfnisse viel entscheidender?
Ja, ich erinnere mich an eine Fernsehsendung, wo dann eine Moderatorin sagte dann, ach so, es kommt nicht nur auf die Länge an, sondern auch auf die Qualität. Genau, also
ja, okay.
Sind dann den Kameramännern fast die Kameras aus der Hand gefallen.
Eindeutig, zweideutig.
Ja, mein, es ist halt das Leben, ne? Nein, das, also ich würde echt am Anfang immer mal gucken, das Drama rauszunehmen, weil es gibt viele Leute, die sagen dann, ja, ich schlafe ja nur 5 Stunden und mehr kriege ich gar nicht hin und wie soll ich 8 Stunden schlafen und müssen es überhaupt 8 Stunden schlafen? Ist auch dieses Märchen von 8 Stunden am Stück wirklich wahr oder, weil früher war es auch bei unseren Vorfahren, ich mag das immer ganz gerne mal so zurückzugehen, evolutionsbiologisch kommen wir halt einfach aus der Steinzeit und dann sind wir irgendwann sesshaft geworden und so weiter und haben dann vielleicht auch irgendwann in Höhlen und Häusern geschlafen, aber früher wurde es halt einfach irgendwann dunkel, da haben wir auch kein elektrisches Licht gehabt, es gab nicht mal irgendwelche Lampen vielleicht. Sind die Leute halt, wenn es dunkel wurde, im Winter ist das ja doch relativ früh irgendwann müde geworden und haben vielleicht tatsächlich 7 oder 8 geschlafen und haben dann vielleicht 4, 5 Stunden geschlafen und waren dann vielleicht wieder 1 Stunde wach und aktiv und haben nach dem Vieh geguckt, nach den Kindern geguckt, haben sich vielleicht auch nochmal der Intimität hingegeben und haben dann irgendwann wieder eine Bettschwere gehabt und haben dann nochmal weiter geschlafen. Also das Ding ist halt einfach, wenn man sich die Studien anguckt, auch was ich jetzt vorhin erzählt habe zu diesen ganzen Gesundheitsfaktoren, dann wird da halt immer verglichen, irgendwie 8 oder 9 Stunden versus 6 Stunden Schlaf, 8 Stunden versus 5 Stunden Schlaf. Und dann kann man halt diese Effekte rausarbeiten, dass dann bestimmte Hormone anders reguliert werden, das Immunsystem geschwächter ist und so weiter. Und dann kommt man halt auf solche Ideen und letztendlich auch bei so psychomotorischen Leistungstests, da kann man dann irgendwie auch 7 Stunden mit 5 Stunden, mit 9 Stunden vergleichen. Und dann kommen halt irgendwie selbst bei 9 Stunden bessere Ergebnisse raus als nochmal mit 7 Stunden, ja, bei so Reaktionstests zum Beispiel. Und obwohl die Probanden ankreuzen nach 7 Stunden, sie fühlen sich Bombe und total ausgeschlafen und sind in ihrer bestmöglichen Verfassung, schneiden wir halt mit 9 Stunden doch nochmal ein Stück besser ab. Und damit macht man sozusagen Rückschlüsse, dass man sagt, ja, dann müssen 8 oder 9 Stunden eben noch besser sein als 7,5 oder 7 Stunden.
Doch ganz schön viel.
Ja, genau. Und dann und natürlich kommt es nochmal viel mehr auch auf die Qualität an. Ja, das ist irgendwie, der Klassiker ist wirklich Coaching-Klienten, Unternehmer, Leute, die viel Verantwortung tragen, die dann sagen, ja, früher habe ich wirklich gedacht, 5 Stunden müssen reichen. Ich weiß mittlerweile, dass Schlaf ganz, ganz wichtig für mich ist und für mein Unternehmen. Und ich schlafe 7,5 oder 8 Stunden und ich komme morgens trotzdem nicht aus dem Bett. Wie kann das sein? Ja, und dann ist tatsächlich ganz interessant, sich die Schlafqualität anzugucken. Ich würde mal sagen, eine vereinfachte Möglichkeit heutzutage ist ja, mit diesen Schlaftrackern zu arbeiten, die einem zumindest mal eine Idee geben. Ja, die sind natürlich auch nicht perfekt, aber also sie sind nicht perfekt, weil sie halt Rückschlüsse machen. Um Schlaf wirklich beurteilen zu können, müssen wir ins Gehirn gucken. Und mit den Schlaftrackern haben wir halt Informationen zu Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Temperaturverlauf, möglicherweise Bewegungsmuster und dann machen die Rückschlüsse, ah, jetzt muss mein Träger im Tiefschlaf sein, jetzt ist er wach, jetzt ist er im Traumschlaf und so weiter. Aber da kann man dann zumindest mal Anhaltspunkte sehen und was wir bei diesen Leuten ganz oft eigentlich sehen, ist, dass sie halt viel zu wenig oder gar keinen Tiefschlaf haben. Ja, also diese Tiefschlaf ist so die Phase, wo der Körper sich wirklich regeneriert, erholt, Zellerneuerung stattfindet und sozusagen so der physische Aspekt wieder für den nächsten Tag sozusagen gestärkt wird, dass wir Energie haben, uns auf den Tag freuen und so weiter.
Also wie läuft der Schlaf in dem Sinne ab? Wir schlafen ein, kommen dann in den Tiefschlaf und haben dann sozusagen eine Aufwachphase oder sagst du, es geht in Wellen? Ich hatte auch mal so einen Ring, den trage ich mittlerweile nicht mehr, weil ich auch nicht so happy war mit den Ergebnissen. Und
dann lieber nicht hingucken.
Dann lieber nicht. Ich bin leider nie über die 2 Stunden Tiefschlaf gekommen. Das hat mich sehr frustriert, muss ich gestehen. Ich habe aber trotzdem einen sehr erholten
Schlaf. Schlaf ist ja kein Sport. Also das ist ja das Faszinierende am Schlaf. Dass wir nicht zwingen können. Wir können im Fitnessstudio sein, so zusammenreißen und jetzt noch mal ein paar Kilo und geht noch weiter und beim Laufen irgendwie, jetzt packen wir noch mal einen Sprint rein oder so und viel mit viel Willenskraft. Das funktioniert ja beim Schlaf überhaupt 0,0.
Das ist frustrierend.
Also, jetzt muss ich ganz tief schlafen. Ja, am besten mit dem Zollstock ins Bett gehen und dann den Tiefschlaf noch mal nachmessen. Nein. Boah, ich würde tatsächlich sagen, dass wenn man auf eine Stunde Tiefschlaf kommt, dann ist das jetzt in der heutigen Zeit wirklich schon ganz gut, weil viele Leute halt tatsächlich wirklich unter Druck stehen und Stress und geht ja auch nicht mehr in meiner Welt darum, den Stress wegzukriegen, sondern zu gucken, wie finde ich einen vernünftigen Umgang damit, wie kann ich mit den Herausforderungen umgehen und natürlich ist es gut, 90 Minuten oder auch 120 Minuten Tiefschlaf zu bekommen. Aber wenn ich mal mit 60 Minuten, dann ist das was, worauf ich aufbauen kann und sage, also das Wichtigste ist ja wirklich in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich kann ein paar Schrauben drehen und dann gucken wir mal, wie es besser wird, ja. Aber ich würde da das Drama rausnehmen, weil dann wird's ja eher noch schlimmer mit dem Schlafen. Du hattest gefragt, sozusagen Schlafphasen. Und wie der Ablauf ist, ja klar, irgendwann schlafen wir ein, sind im Leichtschlafen, dann irgendwann gehen wir sozusagen Stück für Stück dann tiefer in den richtigen Tiefschlaf. Und dann ist es halt so, dass wir zu Beginn der Nacht halt deutlich mehr Tiefschlaf haben und zum Morgen hin mehr REM-Schlaf. Aber es ist halt irgendwie Tiefschlaf und dann wird es wieder leichter und dann kommt REM-Schlaf und dann sind wir wieder im Leichtschlaf und gehen dann wieder in den Tiefschlaf. Und das wechselt sich halt ab. Und diese Phasen, sage ich mal, Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, REM steht für Rapid Eye Movement, ist im Prinzip auch Traumschlaf analog genannt, obwohl wir auch im Tiefschlaf träumen. Das sind dann meist so 90 Minuten Intervalle und dann wiederholt sich das halt idealerweise 5 bis 6 Mal pro Nacht, dann sind wir halt bei 7,5 bis 9 Stunden. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist auch dieses Bewusstsein dafür, dass wir zu Beginn des Schlafens mehr Tiefschlaf haben, wenig bis gar keinen REM-Schlaf und dann zum Morgen hin wird der Tiefschlaf weniger und wir haben deutlich mehr REM-Schlaf, weil das ist ja so der Fehler, den viele machen und gibt ja immer noch irgendwelche Leute, Schlafcoaches, die durch die Gegend ziehen und den Unternehmensberatern zählen, so ist wichtig, den Tiefschlaf zu verdichten. Und wenn du dann mal Tiefschlaf hattest, dann 5 Stunden, dann finden das ja viele, viele Leute gerade in so Unternehmensberater-Kontexten super, weil dann habe ich ja quasi die Absolution, 5 Stunden müssen reichen. Aber dieser REM-Schlaf, wo die Emotionen verarbeitet werden, in den Schlafstunden 6, 7, idealerweise auch noch 8, der ist halt einfach auch ganz, ganz wichtig für uns. Ja, körperlich haben wir dann schon wieder Power aus dem Tiefschlaf, aber die Emotionen müssen halt auch verarbeitet werden und das führt halt dazu, dass wir dann halt einfach wesentlich besser miteinander umgehen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme in Familien morgens schon entstehen, dadurch, dass irgendeiner zu wenig REM-Schlaf hatte.
Ja, was sind jetzt so die 3 wirksamsten Dinge, die jetzt jeder von uns, würdest du sagen, verändern könnte, also ab heute, um besser zu schlafen? 3 praktische Dinge, die dir einfallen.
Im Fernsehen wird man ja immer gefragt, so Herr Dr. Schlott, so der ultimative Schlaftipp. Und jetzt auf 3 Dinge das zu beschränken, ist echt eine Herausforderung, weil das natürlich schon eine ganze Menge Faktoren sind, die da mitspielen.
Gehen wir gleich noch durch, aber...
Ja, genau. Also irgendwie im Fernsehen sage ich dann immer irgendwie 8 Stunden Feldarbeit. Also sowas... Das ist natürlich immer ein großer Lacher erstmal, aber wie meint denn der das oder wie ist das gemeint? Das ist halt einfach unsere Vorfahren, auch da wieder sozusagen der Schritt zurück. Wir sind programmierte Wesen über Jahrhunderttausende von Jahren und selbst irgendwie sozusagen vor Millionen von Jahren, als das sozusagen anfing mit Einzellern, war der Rhythmusgeber ganz klar das Tageslicht oder das Sonnenlicht. Und darauf baut im Prinzip fast alles auf, dieser Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit. Und dann sind unsere Menschen halt irgendwann aktiv geworden mit Aufgang der Sonne und irgendwann müde geworden mit Einsetzen der Dämmerung. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und unsere Vorfahren mussten halt jeden Tag 10, 15, 20 Kilometer zurücklegen, um zu überleben. Also das heißt, um eine neue Lagerstätte zu finden, um Nahrung zu finden, um vielleicht auch irgendwann mal zu jagen, zu kämpfen, wegzulaufen. Das heißt, die haben ihre Muskeln bewegt. Und das sind zwei Elemente, die wir heute ganz wenig nur noch haben. Ja, wer geht schon morgens mal eine halbe Stunde raus ins Tageslicht? Vielleicht noch Menschen, die einen Hund zum Beispiel haben oder die mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder zu Fuß in die Arbeit gehen oder denen das bewusst ist. Und deshalb ist immer mein Tipp, man muss natürlich nicht 8 Stunden rausgehen, aber morgens irgendwie 10, 15 Minuten intensives Tageslicht kann schon mal gut sein oder zur Not eine Tageslichtlampe, wenn man nicht rauskommt. Und dann wirklich bewegen, auspowern, weil unsere Muskeln setzen Myokine frei. Myokine sind Stoffwechselprodukte, die wirken auf unseren Stoffwechsel, die wirken aufs Immunsystem, die wirken auf die Gehirngesundheit. Und die geben uns abends halt auch die entsprechende Bettschwere, dass wir überhaupt wieder so einen Schlafdruck aufbauen. Ja? Mhm. Das sind ganz wichtige Elemente. Und mein wichtigster Schlaftipp ist, ist tatsächlich zu sagen, und wenn es nur mal für 2 oder 3 Tage ist, um mal dieses Erlebnis zu haben, ich mache den Schlaf zu meiner Priorität. Ja, weil dann fange ich an, alle möglichen anderen Dinge dem unterzuordnen und weil ansonsten ist ja der Schlaf immer der Puffer. Ja, ich muss abends noch, ich will noch Champions League gucken, gehe eine Stunde später ins Bett. Ich will noch E-Mails beantworten, gehe eine Stunde später ins Bett. Ich muss noch das machen, dies machen, jenes machen, gehe ich 2 Stunden später ins Bett, schlafe ich halt weniger. Oder ich muss am nächsten Morgen irgendwie den ersten Flieger kriegen, also stehe ich eine Stunde früher auf. Aber wer sagt denn, okay, schlafen und ich richte alles andere danach. Und das mal zu machen, rausgehen ins Tageslicht, Bewegung, wie Umgang mit Kaffee, Umgang mit Alkohol, Umgang mit Essen, Umgang mit meiner Gedankenhygiene und. Mal zu sagen, Schlaf ist meine Priorität, wie richte ich alles andere danach aus, dann ändert sich das System. Und dieses Erlebnis ist für viele Leute tatsächlich, ich bin mal ausgeschlafen, wow. Nicht nur, ja, ich habe irgendwie vielleicht einigermaßen Schlaf gekriegt, sondern ich bin wirklich mal ausgeschlafen. Ich glaube, das ist schon für viele Leute dann irgendwie so ein Gamechanger, das mal wieder zu erleben.
Ja, wie sieht es mit äußeren Faktoren aus? Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die ganzen Kriterien. Da spricht man von Schlafhygiene, also von Raumtemperatur, Licht, Smartphone, Fernseher. Was würdest du sagen?
Ja, greif dir einen raus und dann hangeln wir uns da so durch.
Raumtemperatur?
Aus meiner Sicht ganz wichtig, weil unser Körper muss ungefähr 1 Grad Celsius Körpertemperatur verlieren oder absenken, um in den wirklich erholsamen Tiefschlaf zu kommen. Das heißt, wenn der Raum zu warm ist, dann wird es halt schwierig. Ja? Das haben jetzt viele von uns erlebt. Irgendwie war es wirklich heiß und irgendwann fehlt einem halt, außer man hat eine Klimaanlage oder hat vielleicht dieses Gerät, was man mittlerweile ins Bett legen kann mit so einer Wasser- oder Kühlmatte, um die Mikrotemperatur im Bett runterzukriegen. Dann haben wir viele schon ein Problem damit gehabt, weil unser Körper muss ja Wärme abgeben können. Und wenn der Raum zu warm ist, die Decken zu warm sind und so weiter, dann wird es halt schwierig, die Wärme loszuwerden. Insofern, ja, also Raumtemperatur, wenn möglich, 16 bis 18 Grad. Und gucken, dass man sich damit wohlfühlt, dass auch möglichst der Partner sich damit wohlfühlt, wobei ich auch immer wieder Paare habe, denen ich dann rate, eher getrennte Schlafzimmer sich einzurichten, wenn das möglich ist. Muss man ja auch die räumlichen Möglichkeiten dafür haben. Für die angenehmen Dinge, die man zu zweit tun kann, kann man sich ja dann trotzdem verabreden. Genau, aber Raumtemperatur ganz wichtig.
Man kann ja auch unterschiedliche Decken. Also mein Mann und ich haben auch unterschiedliche Decken. Ich habe eine dickere, er hat eine dünnere. Das funktioniert auch ganz gut.
Ja, genau.
Wie sieht es bei Licht aus? Klar, wir wollen keine Helligkeit, wir verdunkeln den Raum so gut wie möglich, aber jeder hat ja da mal so am Fernseher das kleine Lichtlein brennen. Wie macht sich das bemerkbar?
Ah, schön, mein Lieblingsthema, Fernseher im Schlafzimmer. Herrliche Nummer. Also ich habe wirklich eine Reihe von Klienten, wo ich auch nach Hause fahre und denke, irgendwie, das Ding würde ich da mal eben ganz schnell abmontieren und ein schönes Bild hinhängen. Ja, weil das macht in meiner Welt keinen Sinn, Fernseher ins Schlafzimmer. Ich weiß, für viele ist das ein gutes Einschlafmittel, weil ich glaube, wir Männer tatsächlich das Gefühl haben, wir sitzen in der Sippe vorm Feuer und hören das noch so ein bisschen knistern und haben noch so ein bisschen die Geräuschkulisse von den Unterhaltungen, die da vielleicht stattfinden. Und es gibt so ein Geborgenheitsgefühl von, ey, Welt ist in Ordnung. Aber im Fernseher, wenn man dann eingeschlafen ist, dann laufen da vielleicht manchmal auch Filme, die irgendwie Geräusche in sich tragen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Und dann haben wir, genau, Licht. Also ich habe tatsächlich, wenn ich in Hotels übernachte, habe ich immer irgendwelche Pflaster dabei, um diese roten Leuchten abzukleben. Licht kann tatsächlich stören, weil wir wachen natürlicherweise 10 bis 15 Mal pro Nacht auf oder kommen an diese Grenze des Aufwachens und merken es nicht und schlafen weiter. Ist aber in so einer Konstellation halt ein Reiz da, egal ob Licht oder ein Geräusch oder vielleicht auch eine Vibration oder so, dann kann es leicht passieren, oder wir müssen zur Toilette, dann kann es halt leicht passieren, dass wir dann wach werden und dann haben wir tatsächlich wieder viele irgendwie das Problem, dann wieder einschlafen zu können. Also insofern würde ich gucken, dass so wenig Impulse wie möglich da sind und wenn man das Schlafzimmer nicht dunkel bekommt, dann sollte man gucken, dass man mit so einer Schlafmaske vielleicht auch schläft. Dann muss man sich dran gewöhnen. Es funktioniert jetzt nicht so gut, weil viele Leute dann irgendwie die mit in Hotel nehmen und dann denken, okay, da schlafe ich da mit Schlafmaske. Aber es ist was eigentlich irgendwie so zur täglichen Routine gehört, damit das Unterbewusstsein auch beim Hotelschlaf sagt, oh, okay, kenne ich das Gefühl, dass ich da so ein Ding um meinen Kopf drumherum habe.
Stimmt, ja, muss man sich erst dran gewöhnen. Smartphone sagst du wahrscheinlich direkt mal aus dem Schlafzimmer. Kann ich auch von mir sagen, hilft auf jeden Fall, muss man sich angewöhnen. Wie wichtig ist das, würdest du sagen, von 1 bis 10?
Boah, 10.
Ja, das ist 100%.
Also, das gibt nur eine Sache. Also, das gibt ja Menschen, die wirklich gerne noch irgendwie abends irgendwas hören, irgendwie ein Hörspiel, ein Hörbuch, ein Podcast oder so. Das kann halt ganz hilfreich sein, weil das größte Problem ist ja, wenn man sowas braucht, dann landen die meisten Leute, wenn sie im Bett liegen, im Grübeln und oder im Gedankenkarussell. Und viele haben dann irgendwie so Selbstgespräche. Ne? So irgendwie, oh, war das wieder ein blöder Tag heute? Und wie konntest du nur so blöd sein? Warum passiert das ausgerechnet immer dir? Warum guckt der Chef dich immer schief an? Weiß der Geier was? Also, kennen ja viele von den Hörern. Und interessanterweise, das findet im Hörkanal statt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich einer anderen Stimme zuhöre, ist sozusagen unser Hörkanal beschäftigt und dann hört das negative Geplapper auf. Und deshalb können Podcasts oder so ganz hilfreich sein. Manchmal sind es ja auch angenehme Stimmen. Manche hören ja gerne noch ihre Benjamin Blümchen Kassetten oder so oder irgendwie 3 Fragezeichen, ist sehr beliebt bei vielen Menschen, weil es dann auch noch vertraute Stimmen sind, die einem so ein Gefühl von Sicherheit oder so geben. Da würde ich sagen, okay, mach einen Flugmodus an, leg das Ding irgendwo hin und mach eine Zeitbegrenzung rein und wenn das zum Schlafen hilft. Aber ansonsten würde ich eher Smartphone raustun, weil man neigt dann irgendwie, selbst wenn man nachts wach wird, dann neigt man dazu zu gucken, oh, wie spät ist das? Dann hat man das Ding schon in der Hand. Und dann passiert das ganz leicht, dass man dann irgendwie denkt, oh, jetzt gucke ich nochmal eben schnell, ob eine WhatsApp oder sowas reingekommen ist. Das hält unser Gehirn ja dann schon wieder aktiv.
Würdest du sagen, einschlafen, hast du ja schon gesagt, besser gesagt, zum Einschlafen ist es okay, dann einen Podcast zu hören, mitten in der Nacht aufzuwachen und dann wieder den Podcast anzumachen?
Ja, wenn's hilft, also hat ja jeder seine eigenen Strategien. Also viele Leute können tatsächlich damit dann wieder ganz gut einschlafen, weil das Problem ist tatsächlich, wenn man nachts wach wird und nicht wieder einschlafen kann, bei vielen Menschen, da werden die Probleme eher noch größer. Also die fangen dann wieder an, oh, was ist morgen noch zu tun, und fangen irgendwie an, innere Einkaufslisten anzulegen, oder dann gibt's vielleicht irgendwie irgendwas Aufregendes, wovor sie ein bisschen Bammel haben, sie müssen irgendeine Präsentation halten oder so, und schon ist man wieder in diesem Kopfkino drin und dann haben wir nachts irgendwie das Problem, dass, sag ich mal, die Neurotransmitter-Zusammensetzung in unserem Hirn eher ein bisschen in einem depressiven Zustand ist. Also wir sind dann einfach nicht wirklich gut drauf und dann werden die Probleme noch viel größer.
Na gut, dann kommen wir mal zu weiteren Faktoren, die da so ein bisschen das Innere dann auch betreffen. Sowas wie Ernährung, Alkohol, Koffein. Würdest du sagen, ja, das ist ein individuelles Thema. Zum Beispiel, ich kann relativ viel am Abend essen. Es betrifft mein Schlaf 0,0, aber da gibt es ja auch ganz andere Geschichten. Vielleicht hast du da Erfahrungswert und sagst, okay, ja, Ernährung ist individuell, Alkohol von 1 bis 10 sowie Koffein 1 bis 10 ist vermutlich auch ein individuelles Thema. Da gibt es nämlich auch eine gewisse, solltet ihr
den wir neigen dazu, uns die Welt irgendwie immer wieder schön zu reden. Also nehmen wir mal jetzt konkret Koffein. Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 bis 5 Stunden, bei manchen noch ein bisschen länger. Unser Metabolismus ist ein bisschen individuell. Und ja, es gibt ein paar Menschen, die haben tatsächlich diesen super Fast Metabolizer. Das heißt, dass die nehmen das Koffein oder Tein zu sich, die können abends noch 3 Tassen schwarzen Tee trinken und bauen das ganz schnell ab und können trotzdem schlafen. Das sind aber nur wenige, ganz, ganz wenige. Und alle, also ansonsten, grobe Richtung ist wirklich 4 bis 5 bis 6 Stunden Halbwertszeit. Halbwertszeit heißt, die halbe Dosis ist abgebaut. Machen wir jetzt eine Rechnung, um 16 Uhr noch eine Tasse Kaffee, dann haben wir um 20 Uhr noch die Hälfte des Koffeins an Bord. Das ist ja alles easy, ja. Da wollen wir noch ein paar Sachen erleben, aber dann haben wir um 24 Uhr immer noch ein Viertel der Dosis an Bord. Ja, und das kann irgendwie entweder das Einschlafen behindern oder dass wir in den wirklich erholsamen tiefen Schlaf kommen. Und auch mit diesen Menschen, mit diesen Experten, ich kann abends irgendwie nach dem Essen gehen noch einen Espresso trinken und dann macht mir überhaupt nichts aus. Auch bei den meisten sieht man dann im Schlaftracking, dass die halt einfach länger brauchen, um in den Tiefschlaf zu kommen. Also insofern würde ich, wenn ich jetzt sozusagen an dem Punkt bin, ich will meinen Tiefschlaf verbessern, so wie du das jetzt vorhin zum Beispiel formuliert hast und der Ohrring schuld war, dann würde ich halt über das Koffein nachdenken und mal ausprobieren, wie ist denn das, wenn ich um 10 Uhr den letzten Kaffee trinke? Ja. Weil ganz ehrlich, wenn ich Kaffee brauche, um durch den Tag zu kommen, dann muss ich eigentlich über ein paar andere Dinge nachdenken. Ich persönlich trinke Kaffee einfach ganz gerne, weil ich es einfach gemütlich finde, angenehm finde und ich den Geschmack auch gerne mag. Wenn ich mit Sportlern arbeite, dann ist meine Empfehlung auch immer, okay, guck, dass du an normalen Tagen ohne Koffein klarkommst, weil dann kannst du das Koffein nutzen, wenn du wirklich einen Wettkampf hast, wenn es am Wochenende beim Fußball in der Bundesliga oder so um wirklich was geht, dann kannst du es nämlich nutzen, um so einen extra Boost dir zu holen. Und dann ist natürlich auch da wieder strategisch wichtig, wann nehme ich das zu mir, weil die meisten nehmen es natürlich direkt vorm Spiel zu sich. Und dann das Problem, dann ist das Spiel irgendwann vorbei und eigentlich sollen sie ja möglichst schnell wieder in die Regeneration gehen. Und dann haben die aber irgendwie dann ist der Kreislauf noch auf Touren, die Muskulatur ist noch erwärmt, also auch dieses Absenken der Körpertemperatur funktioniert nicht so gut und der Kaffee wirkt, oder das Koffein wirkt auch noch. Da würde ich dann eher gucken, dass ich es 2-3 Stunden vorm Spiel nehme, dass ich noch eine gewisse Wirkung davon habe, aber trotzdem irgendwann die Chance auch nachher wieder ist, möglichst erholsam zu schlafen. Also da gibt es, ich würde es so strategisches Koffeinmanagement nehmen oder nennen, egal ob das Sportler oder auch wir Alltagsathleten sind. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass viele sich was vormachen und wie gesagt, der Espresso nach dem Essen, ja, ich kann vielleicht einschlafen, aber es hat halt einfach trotzdem eine Auswirkung. Das würde ich mal über ein Tracking-System mir angucken, wie es mit und ohne ist. Ernährung ist im Prinzip genau das Gleiche, dass wenn wir abends noch viel und reichhaltig und vor allem schwer verdauliche Sachen essen, also große Fleischmengen hier in Bayern, ist halt irgendwie Schweinshaxe und so immer noch ganz beliebt, dann würde ich da tatsächlich irgendwie 3-4 Stunden irgendwie vorm Schlaf das tun, weil auch da sieht man, dass irgendwie so richtig ordentliches Essen auch dazu führt, dass die HRV eher ein bisschen runtergeht, die Herzfrequenz ein bisschen erhöht ist und solange wir richtig verdauen müssen, ist der Körper einfach damit beschäftigt und tut sich auch schwer, in den erholsamen Schlaf zu kommen.
Ich gehe davon aus, dass hier viele zuhören, die Probleme mit Schlafen haben. Und wenn man am Tag ziemlich fertig ist, man hat gemerkt, man hat nicht gut geschlafen, man muss so eine Art von Powernap einlegen, so einen kleinen Mittagsschlaf. Würdest du sagen, gute Idee oder gar keine gute Idee?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich würde aber gucken immer, habe ich abends nur ausreichenden Schlafdruck, ja, weil, also es kommt dann irgendwie auch ein bisschen aufs Timing drauf an. Ich würde gucken, dass ein Mittagsschlaf bis 14 Uhr, 14.30 Uhr abgeschlossen ist, spätestens, damit sich wieder ein Schlafdruck für die Nacht aufbaut. Wer wirklich Probleme mit dem Einschlafen hat, dann würde ich den Mittagsschlaf weglassen. Und dann ist es halt auch noch so die Frage, wie lange dauert denn der Mittagsschlaf, ja, also manche bleiben ja dann wirklich eine Dreiviertelstunde oder Stunde liegen und sind danach völlig groggy, weil sie halt dann irgendwie noch, dann sagt der Körper natürlich irgendwie, wenn ich länger liegen bleiben darf, oh, gut, ich habe Zeit, also gehe ich richtig in Tiefschlaf oder die träumen vielleicht sogar noch eine Runde und wenn wir da rausgerissen werden, dann brauchen wir einfach echt lange, um wieder in die Gänge zu kommen. Ich denke, das kennt auch jeder, zumindest wenn wir im Urlaub sind und uns da so ein bisschen mehr gehen lassen können oder so. Also insofern ist Powernap, finde ich, gut und ich würde es auf 20 bis 25 Minuten längstens begrenzen.
Wir kommen mal zu kleinen Hilfsmittelchen. Schlaftracker hatten wir ja schon angesprochen. In dem Sinne auch Smartwatches dann, die erfüllen ja den ähnlichen Zweck. Melatonin, Magnesium, Schlafsprays. Was würdest du sagen? Top oder Flop?
Also das Interessante ist ja bei Melatonin, frage ich dann gerne zurück, weil es ist ja ein körpereigenes Hormon. Kennst du denn deinen Melatoninspiegel?
Interessante Frage.
Bei Hormonen habe ich als Arzt gelernt, da substituieren wir eigentlich nur dann, wenn auch festgestellt wurde, dass die Werte nicht hoch genug sind oder dass es nicht ausreichend ist. Und unser Körper hat ja für alles Mögliche halt gerade im Hormonbereich diese Regulationsprozesse, die abhängig sind von einer Reihe von Faktoren, aber wo der Körper auch sozusagen selber merkt, irgendwie, oh, da haben wir jetzt ausreichend Testosteron oder so. Und dann wird dieser Regelkreis angeschmissen, dass eben weniger Vorboten produziert werden. So, also insofern, und ehrlich gesagt, das ist ja immer so toll, so ein Quickfix zu haben, jetzt bei Melatonin, weil du es konkret angesprochen hast. So, ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. Ich muss auch nicht auf mein Lichtmanagement und so weiter achten. Und dann nehme ich abends irgendwie Melatonin und dann wird das ist quasi der Schalter, mit dem ich dann irgendwie das Licht ausmachen kann. Und ich würde eher raten dazu, meine körpereigene Melatoninproduktion zu supporten, zu unterstützen, dass ich ausreichend Tryptophan an Bord habe. Es ist eine Aminosäure, aus der Serotonin gebildet wird, und aus Serotonin wird am Abend Melatonin. So, es sollten ausreichend Baustoffe dafür da sein, also sprich das Fundament, auf dem Gesundheit oder eben dann auch der Schlaf gelingen kann. Das gleiche ist Magnesium, brauchen wir als Kofaktor für viele Prozesse. Das ist jetzt kein richtiges Schlafmittel, aber es ist halt wichtig, damit alle möglichen enzymatischen Reaktionen gut ablaufen können. Und ja, bei Melatonin ist es tatsächlich wirklich das Licht und Melatonin hat halt, ja, bei manchen Leuten wirkt es halt am nächsten Tag dann noch, wenn die irgendwie auch mal ein bisschen höher dosieren und dann immer noch so ein bisschen müde und groggy sind. Also insofern, ja, würde ich da wirklich auf den Körper vertrauen, so gut es geht, und den unterstützen, dass es bilden kann. Melatonin, genau, Magnesium ist ein guter Kofaktor. Da würde ich gucken, das ist Magnesiumglycinat oder genau, das wäre zum Beispiel wichtig, welche Form das ist, welche Magnesiumform eher die Muskel unterstützen, welche Magnesiumform eher dann auch die Blut-Hirn-Schranke mit passieren können. Was war es jetzt noch? Welche Wirkstoffe interessieren dich noch?
Mhm. Nee, tatsächlich diese zwei. Gibt es noch andere, wo du sagst, die sind speziell relevant, auch mit der Unterstützung von Melatonin, du hast ja gesagt Serotonin, also die Vorstufe. Würdest du sagen, das machen wir dann über Ernährung? Also sozusagen.
Ja, also beim Serotonin beziehungsweise Melatonin ist tatsächlich irgendwie gut, weil Tryptophan ist in Käsesorten, in Nüssen, in Eiern, in vor allem Hühnchenfleisch oder Hühnerfleisch. Also da kann man irgendwie mit solchen Sachen recht natürlich, da muss man gar nicht so großartig supplementieren. Wenn ich Supplemente nehme, würde ich zu 5-HTP raten, das wird anscheinend ein bisschen besser verbaut als das reine Tryptophan. Was finde ich gut? Ich finde gut zum Beispiel Glycin als eine einfache Aminosäure, die auch als Neurotransmitter wirkt. Die unterstützt anscheinend tatsächlich, dass die Körpertemperatur ein bisschen absinken kann und hilft Leuten, dass sie halt gut einschlafen können, beziehungsweise das Durchschlafen ein bisschen unterstützt wird. Dann gibt es Menschen, die nehmen Ashwagandha, Epigenin, TL-Theanin, um zumindest runterzukommen. Und dann, das sind alles Sachen, die man ausprobieren könnte. Aber das würde ich auch immer machen und auch mal ab und zu eine Laborkontrolle machen lassen, weil jetzt zum Beispiel Ashwagandha sich auch auf die Leber auswirken kann, dass Leberenzyme dann erhöht sind oder so. Das sollte man immer ein bisschen im Blick behalten. Also ich würde die nicht einfach kritiklos so nehmen.
Ich glaube, generell ein bisschen schwierig, da die Qualität zu überprüfen. Es gibt ja auch ein paar natürliche, sowas wie Baldrian, Passionsblume, kennt man ja aus gewissen Tees, würde ich sagen.
Ja, genau.
Das greift dann ja, so eher auf den Kopf, oder?
Ja, probier's aus. Also ich meine, die sind ja letztendlich alle so, die wirken ein bisschen beruhigender, tut der Psyche ja auch gut, abends nochmal was Warmes zu trinken. Kann ja auch was Gemütliches haben und einfach ausprobieren, womit ich gut klarkomme. Ich glaube halt einfach, dass das kann irgendwie so supporten, aber ich glaube einfach wirklich, die wichtigen Elemente sind halt wirklich ein gutes Stressmanagement, raus ins Tageslicht bewegen, zu gucken, was haben unsere Vorfahren gemacht, wie haben die gelebt. Natürlich, ich will das überhaupt nicht idealisieren, die sind nicht so alt geworden wie wir, die haben irgendwie ganz andere Probleme mit Infekten, Kriegen oder Kämpfen und was weiß ich gehabt, aber zumindest unser Körper ist halt so programmiert und die Effekte können wir halt für uns selber nutzen.
Du hast vorhin einmal dieses Gedankenkarussell angesprochen und das finde ich super spannend, weil ich habe das Gefühl, dass doch das ein großer Faktor ist, also auch für Frauen, die dann, wie du sagst, die Einkaufsliste durchgehen, nochmal das Time-Management im Kopf, ja, oder auch Menschen, die einfach hohen Erfolgsdruck haben in ihrem Leben. Würdest du sagen, okay, wir hatten jetzt diese Geschichte mit Podcast schon, vertraute Stimmen, aber gibt es noch andere kleine Tipps, wo du sagen würdest, ja, das macht Sinn. Ich habe schon zum Beispiel oft davon gehört, Gedanken dann zu Papier zu bringen, also auf dem Papier ist aus dem Kopf. Gibt es da noch weitere Ideen, die du deinen Klienten mitgibst?
Also ich würde erstmal gucken, wo kommt denn das her? Und das sind ja oft Sachen entweder aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, mit denen wir uns da beschäftigen. Also entweder ist es irgendwie sowas wie Ärgern und irgendwas, wo wir noch rumgrübeln oder irgendwas vielleicht auch lösen wollen. Aber es ist alles Vergangenheit und für die Zukunft sind es dann irgendwie Zweifel und Ängste und irgendwelche Bilder, die wir uns ausmalen, die irgendwie den nächsten Tag oder unsere Zukunft betreffen könnte. Aber sozusagen dieser Moment, dieses ich bin im Hier und Jetzt. Ich liege in meinem Bett, ich habe eigentlich ein ganz gutes Bett, das fühlt sich auch kuschelig an, unter der Decke zu liegen, dann ist vielleicht noch mein lieber Partner, Partnerin bei mir. Was ist überhaupt gut auch gewesen? Das ist ja was, womit ich auch so ein bisschen in meinen Vorträgen spiele, dass die Leute da so ein bisschen was erleben können. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Einfach mal zu gucken, was ist denn im Hier und Jetzt? Und dafür kann halt helfen, so der erste Schritt ist für mich immer in die Gelassenheit zu gehen, zu sagen so, okay, ich bin jetzt ist jetzt und okay, da sind vielleicht auch sogar noch ein paar Gedanken, ich akzeptiere die Gedanken jetzt gerade mal, weil ich krieg sie nicht weg, der Tiger ist im Raum, aber dann habe ich sozusagen einen kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion geschaffen, dass ich überlegen kann, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich am besten um? Und dann kann ich sozusagen gucken, wie kann ich ins Hier und Jetzt kommen? Dazu haben wir auch diese Atemübung gemacht. Kann ich auch vielleicht gleich noch was sagen? Und dann gibt es irgendwie Möglichkeiten, tatsächlich zu lächeln. Und wenn wir nur so tun, als ob wir lächeln, weil das führt dazu, dass in unserer Gesichtsmuskulatur ein paar Rezeptoren aktiviert werden, die tatsächlich helfen, aus dem eigenen Drama rauszukommen. Weil wenn wir lächeln, lächeln wir. Gähnen ist zum Beispiel was, sich das Gähnen zu erlauben, weil in dem Augenblick sind wir im Hier und Jetzt, weil wir in dieses Gefühl reingehen. Und dann gibt es Atemübungen, Bodyscans, so eine Reise durch den Körper, mit der wir halt einfach mal aus den Gedanken rauskommen. Wir sind ja auch den ganzen Tag damit beschäftigt, zu reflektieren, zu analysieren und irgendwelche schlauen Lösungswege kognitiv abzuleiten. Aber tatsächlich mal in die Körperwahrnehmung zu gehen, hilft, dass der Kopf mal still wird. Weil wenn ich irgendwie den Leuten sage, meditieren und dann an ein Mantra denken oder mir irgendwas zu visualisieren, dann wupp, gehen die Gedanken ja wieder sofort los. Und wenn ich aber sozusagen meinen Körper wahrnehme, nur dadurch, dass ich meine Hand auf meinen Brustkorb lege oder eine Hand auf die Bauchdecke und einfach nur die Atmung spüre, steige ich aus dem Gedankenkarussell aus. Und das, also sowas kann helfen. Und natürlich kann es helfen, dann Gedanken auch aufzuschreiben, wenn sie quälend sind, dass ich mir einfach quasi von der Seele schreibe. Da würde ich aber immer dazu raten, dann vielleicht auch nochmal drei Sachen aufzuschreiben, die positiv sind, für die ich dankbar bin, um den Fokus auch mal zu drehen und zu sehen, so hey, mein Leben ist ja nicht nur negativ, sondern es passieren ja durchaus auch gute Sachen. Genau, sowas kann helfen.
Ja. Und die Atmung hattest du angesprochen. Meinst du, wir können noch mal kurz drüber sprechen? Deswegen habe ich mir natürlich gleich gemerkt. Ist es diese Box Breathing oder dieser Pilotentrick, einfach komplett stillhalten und dann bis drei zählen?
Ja, es gibt alle möglichen Atemtechniken. Also das, sag ich mal, der erste Schritt ist ja in dem Augenblick, wo wir uns auf den Atem fokussieren. Also wo wir entweder beim Tiefen in den Bauch atmen, was sich viele ja gar nicht mehr trauen, oder im Stressatmung sind wir ja ganz oben nur oft im Brustkorb und dadurch fühlt sich das auch immer so eng an. Das alleine das irgendwie zu erlauben, ich atme mal tief runter, dass das Zwerchfell sich richtig mal ausbreiten kann, führt ja schon zu einer anderen Körperwahrnehmung. Wenn ich die Hand auf den Bauch lege, dann nehme ich ja wahr, die Bauchdecke hebt und senkt sich. Wenn ich mich auf das Ein- und Ausatmen konzentriere, kann ich ja nur mal spüren, wie fühlt sich denn der Luftstrom an der Nasenspitze an beim Einatmen. Und beim Ausatmen ist die Luft vielleicht
bisschen kühler, bisschen frischer, bisschen wärmer beim Ausatmen. Also das sind ja ganz, ganz einfache Sachen. Und wenn ich dann weitergehe, so Box Breathing, dann habe ich ja schon wieder was, worüber ich nachdenken muss. Also dann muss ich ja eins, zwei, drei, vier. Ja. Luft anhalten, drei, vier, ausatmen, fünf, sechs. Dann muss ich mich darauf konzentrieren. Da gibt es ja noch mehr eine Reihe von anderen Atemmöglichkeiten, weil eigentlich ist es sogar fast ein bisschen besser, so dieses 4-7 oder 4-8, dass du halt bis 4 zählst beim Einatmen und dann kurz anhältst und dann bis 8 zählst beim Ausatmen. Das heißt, wesentlich langsamer ausatmest, weil beim Ausatmen haben wir eine Vagusaktivierung, die Herzfrequenz ein Stück senkt und wo wir ein bisschen mehr in die Ruhe kommen. Also das hat einen großen erholsamen oder kann einen großen erholsamen Effekt haben. Und genau, da gibt's halt irgendwie mehrere Möglichkeiten halt über solche Atemtechniken halt den Vagusnerv zu beeinflussen und das Körpergefühl zu verändern und die Körperwahrnehmung und auch aus den Gedanken rauszukommen.
Ich würde sagen, da waren einige Themen dabei. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ich werde das nächste Mal Pflaster mitnehmen für die Hotelzimmerleuchten. Die nerven mich nämlich auch immer massiv. Interessantes Thema. Auch, dass du, ich glaube, den Stress jetzt auch ein bisschen rausgenommen hast, was den Schlaf angeht, auch bei unseren Zuhörerinnen. Deswegen bedanke ich mich bei dir für deine Expertise. Du hast doch ein Buch geschrieben. Ich glaube, da erwartet einen noch mal mehr, sind auch ein paar Atemanleitungen drin. Was kann ich da drin erwarten?
Also eine Menge Wissen rund ums Thema Schlaf, ein paar Erfahrungen aus Coaching-Gesprächen oder Coaching-Sessions und dann habe ich, das heißt der Erfolgsfaktor Schlaf, und also haben wir auch irgendwie damals mit dem Verlag geguckt, dass wir ein paar erfolgreiche Leute interviewen, wie sie das denn so halten mit ihrem Schlaf beziehungsweise mit ihrer Lebensenergie. Also das ist irgendwie ein Interview mit Peter Maffay, mit Tommy Haas, mit Alexander Herrmann, diesem Sternekoch, der dauernd im Fernsehen rumturnt.
Hat mir auch eine sehr interessante
Frage. Der bringt mich wieder um. Martin! Genau, was ich ganz cool fand, war ein Interview mit Konstantin Gericke, der einer der LinkedIn-Mitgründer war damals. Und LinkedIn sind wir, glaube ich, fast alle irgendwie unterwegs. Und genau, mit dem habe ich Abitur gemacht. Wir haben es dann irgendwie darüber wiedergefunden. Das war ganz cool. Weil der schreibt nämlich auch seine Gedanken irgendwie auf und auch seine Träume und wundert sich, dass er es am nächsten Morgen nicht mehr lesen kann.
Ja, ich finde das übrigens sowieso sehr bewundernswert, wenn jemand seine Träume noch aufschreiben kann, weil er sich noch so intensiv erinnert.
Ja, genau. Genau, also da sind ein paar interessante Interviews drin und ein paar gute Geschichten und ein paar Dinge, wo man vielleicht sagt so, hey, das kann ich ganz leicht verändern. Also insofern, die Rückmeldungen sind immer, es macht Spaß, das Buch zu lesen. So.
Mich würde ganz am Ende auch noch interessieren, wie du das Thema Nährstoffe handhabst, so als letzte Frage. Du hattest ja auch mit dem Melatoninspiegel kurzzeitig, hast du gesagt, kennst du deinen Melatoninspiegel? Ich hatte letztens ein Interview mit der Dr. Helena Orfanos-Böckel und sie meinte zum Beispiel, das Vitamin B6 ist auf jeden Fall relevant, einmal für intensive Träume, aber auch für Traumverlust, was ich total spannend fand, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also sagst du eine gewisse, ja, einfach mal, so ein orthomolekulares Blutbild zu machen, kann sich ebenso darauf auswirken?
Ja, es will, ja klar, wir haben jetzt vorhin einfach ein paar Sachen rausgegriffen, aber ganz grundsätzlich zu gucken, wie ist Vitamin D, weil das scheint irgendwie ein Kofaktor auch für die Melatoninbildung zu sein, wie ist mein Omega-3-Index, wie sind grundsätzlich mal, wie bin ich in meinen Vitaminen aufgestellt? Also auch nicht nur Vitamin B6, sondern ganzen B-Vitamine eigentlich. Also wenigstens ist bewusst, dass das Vitamin B5 zum Beispiel ganz wichtig ist für die Stressregulation beziehungsweise für die Bildung der Stresshormone. Da gibt's, also würde ich auf jeden Fall mal machen, Aminosäurenprofil und dann auch ruhig mal die Mitochondrienfunktion und so weiter angucken, weil viele Menschen haben ja tatsächlich wirklich ein Erschöpfungsproblem. Und in dem Rahmen habe ich ja irgendwie auch oft Leute, die mir dann erzählen, so, ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Einschlafen. Ich kann super einschlafen. Leg mich hin und bin weg. Und dann sage ich, na, hast du echt ein Schlafproblem. Wie? Weil die sind dann so drüber eigentlich. Aber da muss man das Thema Erschöpfung eigentlich auch viel, viel ganzheitlicher angucken. Das ist dann eben nicht nur der Schlaf. Weil Schlaf alleine wird uns nicht aus der Erschöpfung rausbringen. Und insofern ist das wichtig, auf jeden Fall zu gucken, eine etwas aufwendigere Blutuntersuchung, um einfach da das Fundament herzustellen, auf dem eben unser Leben gelingt. Also was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, weil solche Defizite natürlich auch dazu führen können, dass wir Schlafprobleme bekommen, dass wir erschöpft sind, dass wir nicht wir selbst sind und umgekehrt, dass einem halt auch wieder richtig Rückenwind geben kann.
Abschließend, welchen Mythos möchtest du aus dem Weg räumen, wenn es um das Thema Schlaf geht?
Ich habe die bei deiner Fragensammlung gelesen und habe gedacht, oh, überlege ich mir beim Autofahren noch was. Aber dann waren alle Ampeln auf grün.
Fairerweise muss ich auch dazu sagen, du hast ein paar Mythen schon aus dem Weg geräumt in diesem Interview, muss ich gestehen. Also mit unter anderem sowas wie Koffein natürlich. Ja, man kennt's, aber ich glaube, viele stehen sich das nicht ein. Auch das mit Stress. Nun halt, das auch mit Bewegung, 8 Stunden Bewegung. Muss sagen, okay, Tageslicht, auch nochmal ein Thema, fand ich natürlich auch spannend, zu sagen, ich gönne mir vielleicht doch nochmal eine Tageslichtlampe. Ich muss auch gestehen, der Winter hier ermöglicht es halt vielen Leuten auch teilweise gar nicht, da nochmal genug Licht abzubekommen.
Hey, Tageslichtlampe ist super cool. Stellt das Ding direkt neben euren Computerbildschirm. Ihr seid total wach. Einfach, das ist was echt hilft, gerade in einer dunklen Jahreszeit, auch gerade auf mentaler Ebene. Aber vielleicht drehen wir es mal um. Es gibt einen Schlafmythos, dem ich gerne das Wort rede. Der gesündeste Schlaf ist der vor Mitternacht. Fanden wir immer total scheiße, wenn unsere Eltern das erzählt haben, oder? Ja, weil damals waren wir auch noch irgendwie in der Pubertät und da war sowieso Großbaustelle Gehirn und da ist aber irgendwie tatsächlich was dran, weil wir unterliegen Rhythmen. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, zu Beginn des Schlafes oder der Nacht haben wir halt relativ viel Tiefschlaf und im Tiefschlaf wird Wachstumshormon gebildet. Und Wachstumshormon ist halt wirklich was uns richtig Rückenwind gibt. Es hat ja einen Grund, dass es eben eine Dopingsubstanz oder auch ein Anti-Aging-Hormon ist. Mhm. Und tatsächlich haben wir die besten Wachstumsspiegel zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens. Ja, das variiert natürlich ein bisschen, aber unser Körper, nicht umsonst heißt es Mitternacht, und unser Körper unterliegt Rhythmen. Und so wie wir halt möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen sollten, so wichtig ist halt auch, von diesem Tiefschlaf halt möglichst was vor Mitternacht mitzunehmen.
Und damit kommen wir zu einem Ende. Ich sag danke, Martin, bis ganz bald. Und ich würde sagen, ihr schaut auch mal bei Instagram vorbei, ihr schaut euch das Buch von Martin an und hoffe auf einen besseren Schlaf.